Darüber sprechen wir heute. Die Plagiatsaffäre um Thürings Ministerpräsident Mario Vogt geht in eine neue Runde. Die wird eingeläutet von der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag. Warum das so ist, was das möglicherweise neue ist und ob es eng für Mario Vogt werden könnte, darüber reden wir. Genauso wie über die Schulpflicht. Warum machen wir das? Weil die AfD in Sachsen-Anhalt aus der Muss-Bestimmung plötzlich eine Kann-Bestimmung machen will. Die Republik protestiert, Thüringen und die Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD protestieren mit und wollen die Schulpflicht im Landtag stärken. Außerdem Tops und Flops der Woche. Das kennt ihr schon.
Tacheles Thüringen. Der Polit-Podcast zur Lage im Land. Ein Podcast von Funke Medien Thüringen.
Mit mir im Studio ist heute Elena, wieder mal.
Hi, Fabian.
Hallöchen. Ich würde sagen, wir gehen sofort in Medias Res.
Bevor du dich vorgestellt hast, du bist Fabian Klaus.
Achso, ich bin Fabian Klaus, genau.
Wir beide sind Redakteure, Reporter, Politikreporter bei der Funke Mediengruppe in Thüringen. Und jetzt würde ich sagen...
Damit wäre der Ton gesetzt.
Genau, fangen wir an. Du hast schon eingeläutet. Ich war nämlich letzte Woche bei der Landespressekonferenz, die immer turnusmäßig dann stattfindet, wenn dann die Landtagssitzungen sind. Und das war jetzt am Mittwoch, diese Landespressekonferenz. Und dort, Fabian, gab es so ein bisschen was Neues. Und zwar hat der AfD-Fraktionsvize Haseloff hat gesagt, ja, schaut mal, wir haben jetzt ein neues Gutachten in Auftrag gegeben und das wollen wir vorstellen. Hintergrund nämlich ist die Plagiatsaffäre rund um Mario Vogt.
Stell mir das also so vor, die AfD-Fraktion hat die Doktorarbeit nochmal untersuchen lassen.
Genau, also die Doktorarbeit und es soll auch so ein bisschen um den Charakter, wenn ich das richtig verstanden habe, von Vogt gehen, aber das werden wir alles noch rausbekommen. Die AfD stellt nämlich ihr Gutachten morgen vor, wir zeichnen am Dienstag auf. Das heißt, wir haben noch keinen Einblick darin, was dieses neue Gutachten tatsächlich beinhaltet.
Aber was wir natürlich schon sagen können, wenn ich das an der Stelle vielleicht mal einfüge, das macht die AfD-Fraktion an der Stelle sehr clever. Am Mittwoch startet die dreitägige Landtagssitzung, die ist schon ganz lange terminiert. Da stehen mehr oder weniger spannende Themen auf der Tagesordnung.
Und eher weniger dieses Mal tatsächlich.
Und die AfD-Fraktion hat also für 11.30 Uhr oder 12 Uhr zur Pressekonferenz eingeladen mit Björn Höcke und dem Gutachter Stefan Weber aus Österreich, der den allermeisten besser bekannt ist als der Plagiatsjäger. Und dort will man, wie gesagt, dieses Papier vorstellen und angeblich irgendwie über 100 neue Plagiatsstellen präsentieren. Und das passt natürlich. Viele Journalisten sind im Landtag dann, wenn so eine Landtagssitzung beginnt. Die Öffentlichkeit schaut auch ein Stück weit auf das Parlament. Und diese Öffentlichkeit nutzt die AfD-Fraktion dann wohl morgen weidlich aus.
Wie wir damit umgehen, auch als Pressevertreter, ich würde sagen, das reden wir nachher noch. Vielleicht erstmal ganz kurz nochmal einen Schritt oder ein paar Schritte zurück, Fabian. Nimm uns nochmal mit. Wie war es denn, als diese ganze Plagiatsaffäre überhaupt öffentlich wurde? Wie hat denn das alles angefangen?
Öffentlich geworden ist das Ganze im August 2024. Wir erinnern uns, wenige Wochen vor der Landtagswahl hat auch Stefan Weber die Vorwürfe gegen Vogt ein Stück weit öffentlich gemacht, hatte sich an die TU Chemnitz gewandt und gesagt, da gibt es eben Stellen und Vogt habe da abgeschrieben.
Hat ein Gutachten schon damals erstellt über die Doktorarbeit von Mario Vogt, der quasi ganz normal promoviert hatte. Erst war er Student in Jena und nachher quasi dann bei der TU in Chemnitz und dort, genau, hat er auch seine Doktorarbeit geschrieben, ne?
Genau das. Und er soll eben aus Wikipedia kopiert haben, es sollen Zitierfehler aus Sekundärquellen vorliegen und soll sogar das Dankeswort abgeschrieben haben. Und all das hat Weber damals dokumentiert, öffentlich gemacht, kann man auch heute noch nachlesen in seinem Blog. Vogt hat schon damals erheblich widersprochen, gesagt, nee, hat er nicht, hat nicht abgeschrieben. Und das Ganze ging dann über die Zeit, verging die Landtagswahl in Thüringen im September 24, als die AfD stärkste Kraft wurde, die CDU zweitstärkste Kraft wurde, diese Vorwürfe Vogt ganz offensichtlich auch nicht beschädigt haben, weil die Umfragen zu dem Zeitpunkt im August 24 und das Wahlergebnis sich dann kaum noch unterschieden haben. Das kann man, glaube ich, sagen. Und das Ganze verlief dann eine Weile. Vogt wurde zum Ministerpräsidenten gewählt. Der Promotionsausschuss der TU Chemnitz hat das Ganze überprüft, bis dann im Januar diesen Jahres das Ergebnis bekannt war.
Und das Ergebnis lautete wie?
Das Ergebnis lautete ja auf Aberkennung des Doktorgrades.
Also die Vorwürfe sah die TU Chemnitz bestätigt an. Zur Ehrenrettung von Herrn Vogt vielleicht auch nochmal dazu gesagt, dass er also Einspruch erhoben hat, weil halt eben Verfahrensänderungen, Prüfungsänderungen quasi nochmal die TU Chemnitz nochmal angeschoben hatte. Also nach der eigentlichen Prüfungsrichtlinie sollte, wenn ich das richtig im Kopf habe, sollte alles sauber gewesen sein, aber nach dieser neuen veränderten Richtlinie quasi sind dann
genau, das die Menge, ist die Lesart von Mario Vogt und seinen Anwälten.
Genau, dieses.
Und ob sich diese Lesart bestätigt, darüber haben wir noch keine Kenntnis. Er hatte ja damals angekündigt, er zieht vor das Verwaltungsgericht, vor das Zuständige, wäre in dem Fall Chemnitz. Und ich habe vorgestern mal nachgefragt beim Verwaltungsgericht Chemnitz. Da war die Antwort, es ist noch gar kein Verfahren anhängig.
Ach.
Genau.
Wie das?
Ganz offensichtlich befindet sich diese ganze Widerspruchssache noch eben in jenem Widerspruchsverfahren bei der TU Chemnitz. Und Herr Vogt hat, so höre ich das zumindest aus dem Umfeld, den Widerspruch bisher wohl noch gar nicht begründet. Ob sich das bestätigt, werden wir wahrscheinlich rauskriegen in den nächsten Tagen. Ich würde sagen, er hat auch eine gewisse Zeit, diesen Widerspruch zu begründen. Dazu hat sich die TU Chemnitz aber auf Nachfrage bisher noch nicht geäußert. Wird das möglicherweise in den nächsten Stunden oder in den nächsten Tagen noch tun?
Also erst muss dieses Widerspruchsverfahren quasi abgeschlossen sein, bevor man dann auch gerichtlich dagegen vorgehen kann. Ein Step nach dem anderen. Spielt der Vogt auf Zeit?
Na, den Eindruck könnte man zumindest gewinnen, wenn im Januar für ihn ja schon klar war, ich widerspreche dieser ganzen Sache. Das sind jetzt etwas mehr als vier Monate, die vergangen sind, oder ungefähr 4 Monate. Da könnte man auf die Idee kommen, dass die renommierte Anwaltskanzlei, die er ja auch hat, da schon mal in den 4 Monaten einen Widerspruch begründet hat. Vielleicht hat sie das jetzt auch in den letzten Tagen getan und wir wissen es noch nicht. Aber zumindest steckt das Verfahren noch im Widerspruch und es ist noch kein Verwaltungsgericht an der Stelle zuständig. Und das war ja, und deswegen heben wir da ja so auch drauf ab, das war ja sein zentrales Argument, als er sich damals in die Thüringer Staatskanzlei gestellt hat und gesagt hat, es gibt irgendwie 2,74% Stellen, die problematisch sind. Das hat seine Anwälte damals rausgearbeitet. Und er geht dann vors Verwaltungsgericht. Er hat ja damals gesagt, ich gehe vor das Verwaltungsgericht. Und das hat bisher offenbar noch nicht stattgefunden, weil das andere Verfahren noch in den Kinderschuhen steckt. Aber kurz zurück. Wir blinken nochmal, darf man das eigentlich sagen, wenn man über die AfD spricht? Wir blinken nochmal rechts?
Ich glaube, das ist in Ordnung, wenn man das okay. So lapidar sagt. Nachdem diese Vorwürfe öffentlich wurden, hat die AfD auch reagiert.
Genau.
Was hat sie gemacht?
Ja, dann Sonderpläne, also erstmal vehement sowieso die charakterliche Eignung von Mario Vogt in Frage gestellt, seine Vertrauenswürdigkeit in Frage gestellt, irgendwelche Sharepics im Netz veröffentlicht, die ihn diskreditieren sollten. Ich kann mich da an so einen Kopf aus Gehacktes oder Met oder wie auch immer, das ist wahrscheinlich ob der Parteizugehörigkeit gefragt, wie man das benennt. Erinnern, also da war schon viel Musik drin, auch unter der Gürtellinie zum Teil. Und immer mit dem Ziel, Mario Vogt eben zum Aufgeben zu zwingen, zur Ablösung zu zwingen. Und da gab es eben auch dieses Sonderplenum, Misstrauensvotum.
Björn Höcke ist angetreten. Angeregt durch die AfD.
Genau, angeregt durch die AfD. Björn Höcke ist angetreten, hat mal wieder eine Ministerpräsidentenwahl verloren. Ich erinnere mich an den Satz von stellvertretendem Ministerpräsidenten Georg Mayer unmittelbar danach, der dann einfach sagte, ja, Björn Höcke sei Loser. Angesichts der vielen Ministerpräsidentenwahlen, die Höcke mittlerweile verloren hat, kann man zumindest auf die Idee kommen, die Georg Mayer da hatte. Muss man nicht teilen. So, und
aber man kann eigentlich schon sagen, die AfD hat damals schon eins der schärfsten Schwerter gezogen.
Aus meiner Sicht sogar das schärfste Schwert. Genau. Ganz ehrlich.
Und hat damit auch so ein bisschen das Thema ad acta gelegt, weil Ministerpräsident Vogt wurde halt eben im Amt bestätigt. Eine Stimme hat da zusätzlich der AfD-Fraktionsmitglieder quasi noch drauf gewonnen, aber darüber sei mal hinwegzusehen.
No.
Und danach war es erstmal ruhig.
Danach war es erstmal ruhig und das kam jetzt auch so ein bisschen dieses Gutachten. Also für mich kam es so ein bisschen überraschend. Ich weiß nicht, wie es für dich war.
Bis jetzt war es ruhig und jetzt ist quasi wieder dieses Gutachten kommt wieder ins Spiel. Für mich war es komplett überraschend. Es war auch erst kurz bevor die Landespressekonferenz, glaube ich, startete, flatterte dann die Mail rein. Was ist denn das Ziel der AfD dahinter?
Ja, man will dieses Thema einfach auch weiter am Köcheln halten. Ja, ist natürlich ein Thema, was in der Vergangenheit schon dazu geführt hat, dass Bundesminister zurückgetreten sind. Und also erinnern uns an Karl Theodor zu Guttenberg oder auch an Frau Giffey und andere.
Schawan,
genau. Und man sieht natürlich darin eine Möglichkeit, Mario Vogt weiter zu beschädigen. Und deswegen kommt man jetzt mit diesem Gutachten um die Kurve, was offenbar aus Fraktionsgeldern bezahlt wird. Also so hatte ich zumindest die Berichterstattung verstanden.
Ich habe extra nochmal nachgefragt und habe extra nochmal gefragt, wer bezahlt denn das eigentlich? Und da hieß es, na, die AfD-Fraktion habe das Gutachten bezahlt. Ist das eigentlich rechtens? Darf man das als Fraktion machen? Das sind doch nachher öffentliche Gelder.
Genau. Ja, die Fraktionen sind ja dem Thüringer Landesrechnungshof rechenschaftspflichtig und das hat jetzt gar nichts mit der AfD zu tun, sondern das gilt für alle Fraktionen. Die werden regelmäßig von den Prüfern aus Rudolstadt, dort sitzt der Landesrechnungshof, genervt. Jetzt ist die hehre Aufgabe des Thüringer Landtags ja die Kontrolle der Landesregierung und jetzt muss man dann irgendwann sich entscheiden, ob die Überprüfung der Doktorarbeit des Ministerpräsidenten möglicherweise eine Kontrolle der Landesregierung darstellt. Und vor dieser Frage werden die Rudolstädter Prüfer irgendwann mal stehen. Die prüfen möglicherweise mal stehen, wenn sie es denn prüfen. Also die prüfen, das muss man an der Stelle noch wissen, die prüfen keine laufenden Vorgänge, sondern abgerechnete Vorgänge, also abgeschlossene Vorgänge. Das heißt, dieser Vorgang, die AfD-Fraktion beauftragt Herrn Weber, der schreibt ein Gutachten, kriegt dafür möglicherweise ein Geld. Der ist ja noch nicht abgeschlossen. Und wenn der irgendwann mal abgeschlossen, abgerechnet ist, dann könnte er bei den Rudolstädter Prüfern auf dem Tisch liegen. Die wollen sich aber, das vielleicht noch dazu, auf Nachfrage aktuell nicht äußern.
Wie nicht äußern? Also
ob das möglicherweise rechtens ist oder nicht rechtens ist. Also ob die Gelder damit rechtmäßig verwendet werden, wenn man so ein Gutachten erstellen lässt.
Aber wir haben natürlich bei maximaler Ahnungslosigkeit eine maximale Meinung dazu. Oder hast du? Würdest du sagen, kann man machen?
Also, ich würde sagen, kann man eher nicht machen. Wenn man die Kontrollfunktion der Landesregierung als oberstes Ziel, also als obersten Punkt ansetzt, würde ich sagen, kann man eher nicht machen. Aber ich bin da kein Jurist und will mich da auch nicht festlegen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass auch es Leute gibt, die bei der Auslegung der Verfassung und aller anderen Schriftstücke, wo die Aufgaben des Thüringer Landtags sehr gut definiert sind, zu der Meinung kommen oder zu der Entscheidung kommen, dass man das so machen kann.
Naja, man könnte ja sagen, Mario Vogt hat, keine Ahnung, gelogen und deswegen ist das jetzt nochmal notwendig, dass man da jetzt nochmal nachlegt.
Ja, man könnte auch eben auch auf die Idee kommen, er überzieht das Land jetzt mit dem Verfahren und damit legt er große Last auf die Landesregierung, auf das Land und so weiter. Also mir würden da 100 Argumente vielleicht sogar einfallen, warum das statthaft ist, was die AfD da betreibt. Ich stelle mir aber ehrlicherweise die Frage, vielleicht können wir darüber noch mal kurz reden, werden wir wahrscheinlich in der nächsten Woche ja wieder darüber reden werden, wie diese Pressekonferenz verlaufen ist und was dann am Ende das Ergebnis war. Aber vielleicht hast du eine Antwort. Wir nehmen jetzt mal an, Mario Vogt erkennt, ich habe da abgeschrieben und ich kann das Land irgendwie nicht mehr den Belastungen eines Gerichtsverfahrens aussetzen und muss das jetzt erstmal für mich als Mario Vogt selber klären, aber möchte gerne die Belastung vom Amt des Ministerpräsidenten, weil es geht ja nicht um ihn persönlich, hier geht es ja um das Amt des Ministerpräsidenten, wegnehmen. Und ich gebe auf, ich trete zurück. Dann hätte ja Björn Höcke sein Ziel erreicht. Aber was will er damit eigentlich anfangen?
Na, Björn Höcke, das erzählt er doch immer wieder und ganz groß und ja, in jedem Podcast eigentlich, der ihn einlädt, Björn Höcke hat zum Ziel, Ministerpräsident zu werden. Das ist ja das große, große Ziel. Und ich glaube, er hoffte zumindest lange Zeit auch auf die Stimmen des BSW. Und ist dort jetzt mit Katja Wolf als Vorsitzende quasi bitter enttäuscht worden, die nicht diesen Wagenknecht-Kurs fährt, der so ein bisschen auch mal rechts abbiegt, sondern relativ klar und deutlich ist und sagt, nee, mit dieser AfD nicht. Und ich weiß nicht, ich würde mir vorstellen können, der sucht sich dann noch ein paar Stimmen oder erhofft sich noch ein paar Stimmen quasi zu bekommen, nachdem man gesagt hat, oh,
der Herr Vogt. Dann das nächste Misstrauensvotum, was er dann wieder verliert.
Wahrscheinlich ist das so.
Also, aber er müsste ja von den 15 BSW-Stimmen irgendwie 13 auf seine Seite ziehen.
Ja, das würde nicht funktionieren. Aber ich glaube, vielleicht ist das ist dieses nachgelagerte Ziel. Das erste Ziel ist natürlich erstmal zu sagen, guck mal, die CDU und mit ihr quasi Ministerpräsident Mario Vogt sind dafür nicht in der Lage, das Land zu führen. Das zeigt sich an der charakterlichen Eigenschaft von Vogt. Und das ist natürlich wieder Windmühlen auf die Parolen der Rechten. Sagt man das so?
Du meintest Wasser auf die Mühlen, aber das...
Irgendwie so.
Unsere Hörerinnen und Hörer haben uns verstanden an der Stelle, bin ich mir sehr sicher. Also doch alles nur reine Show.
Ist das eine Schauveranstaltung? Würde ich schon sagen. Ich glaube, es gibt da jetzt nicht so viel Neues, was wir jetzt nicht schon wüssten. Abgesehen davon kann man auch mal in Frage ziehen, ob man irgendwie so eine charakterliche Sache daraus ziehen muss. Da wollte ich dich noch fragen, wie stehst denn du dazu, wenn sich das jetzt alles bewahrheitet, jetzt abgesehen von diesem neuen Gutachten, wenn sich das jetzt alles bewahrheiten sollte und Vogt seinen Titel verliert, müsste er dann zurücktreten, deiner Meinung nach, oder sagst du?
Ich habe mich da ja im Januar in einem Kommentar schon relativ weit aus dem Fenster gelehnt, bin aber noch nicht rausgefallen bisher. Könnte dann hinterher sagen, ich habe es ja wieder besser gewusst, nein. Das mache ich an der Stelle nicht. Also, aber ich bleibe bei dem, was ich auch schon im Januar geschrieben habe. Es ist sein gutes Recht, hier jetzt ein Widerspruchsverfahren anzustrengen und dann auch vors Verwaltungsgericht zu ziehen. Aber sollte das Verwaltungsgericht zu seinen Ungunsten entscheiden, dann ist es natürlich das Recht von Mario Vogt, in die nächste Instanz zu gehen. Aber aus meiner Sicht muss er schon dann, wenn das Verwaltungsgericht entscheidet, zu seinen Ungunsten, müsste er das Amt aus meiner Sicht aufgeben, um eben, das habe ich eben schon mal kurz gesagt, um eben Belastung vom Amt des Ministerpräsidenten wegzunehmen. Ja, es würde immer auf dem Amt des Ministerpräsidenten die Belastung eines Gerichtsverfahrens liegen. Die Person Mario Vogt kann dann, glaube ich, auch Landtagsabgeordneter bleiben. Da hätte ich jetzt erstmal kein Problem. Aber ich hätte ein Problem damit, wenn der Ministerpräsident des Freistaats Thüringen, das Amt des Ministerpräsidenten des Freistaats Thüringen, durch die Person, die es bekleidet, das ist Mario Vogt, über Jahre und wahrscheinlich über die komplette Legislatur bis 2029 mit so einem Gerichtsstreit belastet würde. Weil das wird immer wieder und immer wieder und immer wieder hochgekocht und immer wieder aufgewärmt. Und das sehen wir ja jetzt auch. Wir haben nach dem Misstrauensvotum gesagt, das ist erstmal ad acta gelegt. Jetzt kommt das Thema wieder. Und das wird wiederkommen. Und spätestens im Wahlkampf wird die AfD überall plakatieren.
Ich habe da eine komplett andere Meinung zu. Ich denke, auch er könnte im Amt bleiben, wenn jetzt gesagt werden würde, nee, ist nicht, der Doktor kommt weg. Es handelt sich in meinen Augen jetzt nicht um dieses große Gutenberg-Fehlverhalten, das er gemacht hat. Er hat jetzt nicht stellenweise quasi überall abgeschrieben und plakatiert, sondern es handelt sich um Sekundärliteratur, die er falsch zitiert hat, abgesehen von diesen Vorwurfssachen. In dem ersten Gutachten wurde ja auch gesagt, alles okay, alles in Ordnung. Und ich denke, es ist auch nicht so wichtig, ob jetzt ein Ministerpräsident einen Doktor da vorne stehen hat oder halt eben nicht. Ich würde daraus jetzt nicht ziehen, die charakterlichen Eigenschaften von Mario Vogt sind ungenügend.
Ja, ich habe ja auch gar nicht versucht, über die charakterliche Eigenschaft zu argumentieren.
Das ist immer ein ganz anderer.
Ich habe es ja wirklich über das Amt und die Belastung für das Amt argumentiert. Ich glaube aber schon, und da bin ich wirklich anderer Meinung als du an der Stelle, ist auch eine Frage von Vertrauen ist. Es ist wirklich eine Frage von Vertrauen und wie vertrauenswürdig jemand ist. Und dieses Vertrauen hat man ja schon gesehen, wie das gelitten hat, seit dem August 24 die Vorwürfe öffentlich wurden. Mario Vogt versucht sich das wirklich mit Einsatz und Engagement. Ich glaube, das kann man an der Stelle auch mal sagen. Nicht alles ist zu loben, was diese Landesregierung tut. Und vieles ist vor allen Dingen auch scharf zu kritisieren. Aber mangelnden Einsatz und mangelndes Engagement kann man dem Ministerpräsidenten tatsächlich nicht vorwerfen. versucht er sich das zu erarbeiten und zurückzuarbeiten möglicherweise auch. Aber ob es dann am Ende reicht und vielleicht auch das noch, bevor wir zum nächsten Thema übergehen müssen, weil die Zeit schon fortgeschritten ist. Ich bin gespannt, wie lange es in der CDU auch dann ruhig bleibt, sollte möglicherweise ein Gericht zu seinen Ungunsten entscheiden. Die CDU ist ja so ein gäriger Haufen, wo der ein oder andere auch möglicherweise verletzt wurde, als es darum ging, Minister- oder Staatssekretärsposten zu vergeben, sich aber aktuell ruhig verhält. Möglicherweise auch im Bundesvorstand, Mario Vogt ist auch Mitglied des CDU-Bundesvorstands, möglicherweise verliert auch da mal jemand die Nerven und sagt, das geht so nicht. Und ich glaube, und spätestens dann wäre die Debatte in Berlin angekommen. Und das Letzte, was Friedrich Merz als CDU-Bundesvorsitzender gebrauchen kann, ist irgendwie eine Doktor-Plagiatsdebatte um einen seiner Ministerpräsidenten.
Na, die hat er ja schon.
Ja, die findet aktuell, die findet aktuell in der Erfurter Blase statt, wenn wir mal ehrlich sind.
Nein, die findet vor allem nicht nur in der Erfurter Blase statt, sondern auch nur bei den wirklich Politik Interessierten. Ich glaube, einen Großteil dieser Bevölkerung interessiert es einfach nicht. Und ich glaube, dann deswegen zu sagen, hier, wir haben ein paar laute Stimmen, die fordern Rücktritt, Rücktritt, da muss man nicht sofort nachgeben. Aber ich wollte noch, bevor, ich schaue auf die Uhrzeit und merke schon, wir müssen eigentlich weitergehen, aber ich wollte noch kurz eine Frage loswerden. Wenn wir jetzt wissen, das ist alles quasi, was die AfD plant, schon eher als eine Schauveranstaltung zu werten, warum gehen wir als Pressevertreter dann trotzdem hin, hören uns das an, schreiben mit und berichten auch drüber?
Naja gut, Politik hat ja die Eigenart, an vielen Stellen Show zu sein. Das hat die AfD nun weiß Gott nicht exklusiv. Also das haben andere auch schon geschafft, da Showmaßnahmen zu machen, zu ergreifen. Und ehrlicherweise, natürlich wollen wir auch wissen, was in diesen Gutachten drinsteht. Also wenn Herr Weber, wie angekündigt, wirklich nochmal 100 zusätzliche Stellen auf den Tisch legt, wo möglicherweise auch nochmal andere Vorwürfe laut werden, dann hat das schon eine Relevanz. Und vielleicht auch aus diesen Erkenntnissen, die Weber hat, kommt ja vielleicht irgendwann auch ein Promotionsausschuss oder ein Gericht nochmal zu der Entscheidung, man müsse in dem ganzen Verfahren nochmal ein eigenes Gutachten erstellen, dass das nochmal überprüft, dass dann entweder zu einem anderen Ergebnis kommt. Also bei Gutachten ist es ja oftmals auch so, ne, wer die Musik bestellt, der bestimmt, was unterm Strich steht, möglicherweise. Vielleicht ist es hier auch ganz anders, das werden wir sehen. Deswegen müssen wir uns das schon angucken. Wie wir dann darüber berichten, das werden wir am Donnerstag sehen.
Wir müssen es uns aber erst anhören, um es einordnen zu können, quasi.
Genau das. Und es gibt ja auch so ein paar Fragen, die man stellen müsste, dringend stellen müsste.
Die also, ich bin mir ganz sicher, dass du da hingehst und du berichtest nämlich drüber. Du gehst morgen mal hin. Ich bin mir sehr sicher, dass du die Fragen stellen wirst. Fabian, ich habe noch ein anderes Thema mitgebracht. Und zwar will ich mit dir noch nach Sachsen-Anhalt schauen. Bist du bereit für ein neues AfD-Thema?
Schon wieder AfD.
Schon wieder ein neues AfD-CDU-Thema tatsächlich.
Ich würde ja sagen, wir reden einfach über die Schulpflicht.
Und die, mein lieber Kollege, ist tatsächlich auch ein Thema des AfD-Landesverbandes in Sachsen-Anhalt gewesen. Die nämlich hat gefordert, dass man die Schulpflicht, sie haben gesagt, erweitert und zu einer Bildungspflicht umbaut. De facto soll diese Schulpflicht dann quasi ausgesetzt werden. Eltern sollen entscheiden können, schicke ich mein Kind zur Schule oder unterrichte ich das halt eben zu Hause. Man hat da darauf hingewiesen, dass es internationale Praxis ist, also dass es in vielen Ländern schon der Fall ist. Und man hat auch gesagt, so wie die Schulen hier in Deutschland heute sind, da kann ich doch quasi mein Kind nicht hinschicken. Das kann man doch keinen Elternteil mehr antun, dass in diesem maroden Bildungssystem quasi noch das eigene Kind hinzuschicken. Und deswegen nun der Vorstoß der AfD in Sachsen-Anhalt. Fabian, du hast auch ein Kind. Geht das zur Schule?
Ja, ich hätte jetzt fast ganz ketzerisch gesagt, lass doch mal die Probleme von Sachsen-Anhalt in Sachsen-Anhalt. Wir haben genügend eigene. Ja, ich habe auch ein Kind, das geht zur Schule. Aber ich glaube, das hat ja von Sachsen-Anhalt doch deutlich ausgestrahlt hier nach Thüringen.
Das hat von Sachsen-Anhalt nach Thüringen ausgeschaltet und deswegen habe ich das auch mitgebracht. Das ist eine bundesrelevante Debatte geworden und jetzt aber auch eine Thüringen-Debatte, denn CDU, BSU und SPD, unsere Brombeer-Koalitionäre, haben jetzt einen Antrag oder wollen einen Antrag einbringen in den Landtag, der dann am Donnerstag besprochen werden soll. Und dort drin steht quasi, man will die Schulpflicht stärken.
Finde ich gut.
Das Interessante ist, dass das quasi es ist eigentlich eine Scheindebatte. Wir haben die Schulpflicht, sie ist da. In Thüringen will die jetzt auch niemand abschaffen, aber man schaut natürlich zum Nachbarland, schaut, da sind bald Wahlen und sagt dann auch, wir wollen unseren verfeuerten Kandidaten, Herrn Schulze, den Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, CDU, unterstützen und den jetzt zur Seite springen und machen deswegen einen Antrag. Und ich habe gehört, den soll es auch wahrscheinlich in anderen Ländern nochmal geben. Es
wird also vor allen Dingen die CDU forciert. Sven Schulze ist ja dort der Ministerpräsidentenkandidat für die CDU. Und dann hat die CDU, muss ich mir das so vorstellen, hier in Thüringen das BSW und die SPD einfach gezwungen, da mitzumachen.
Ja, gezwungen wäre jetzt ein hartes Wort, aber die haben mitgemacht.
Ich so gehört habe aus dem Umfeld der Koalition, ist tatsächlich, dass man zumindest einen gewissen Druck der CDU verspürt habe, dieses Thema jetzt auf die Agenda zu setzen.
Ja.
Und wie wichtig es der Union ist hier in Thüringen, das hat man ja auch gesehen. Die Zahlen wirst du besser parat haben als ich. Die haben ja sogar eine eigene Umfrage gemacht zu dem Thema, ne?
Genau, ich war dann am Freitag dort. Die haben das quasi groß vorgestellt. Ja, Montag, wann war ich denn da?
Montag.
Ach, hey, die Zeit verfliegt. Ich war am Montag dort und da haben sie eine große Survey-Umfrage, Meinungsforschungsinstitut quasi, haben sie in Auftrag gegeben und haben dann vorgestellt, mit Werten, die sie freuen dürfte, und zwar 70% der Thüringer und Thüringerinnen sind quasi dagegen, dass eine Bildungspflicht eingeführt werden würde. Und 79% der Thüringer würden den Heimunterricht qualitativ nicht gleichwertig wie die Schule sehen. Also Traumwerte quasi für den Schulunterricht.
Und du hast ja hier auch noch so ein schönes Zitat mitgebracht gehabt. In der Berichterstattung war das von Caroline Gerbote. Das ist die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion.
Selbstlehrerin,
die den schönen Satz sagt, Schulpflicht schützt Bildungschancen. Miteinander, großgeschrieben das Miteinander, und demokratische Werte.
Genau.
Findest du gut, den Satz?
Ja, finde ich gut. Ist ein Satz, den man quasi einfach
immer nehmen kann.
Der gilt immer. Was ich dir noch erzählen wollte.
Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie ein Beispiel für eine klassische politische Sprechblase gesucht haben, hier haben Sie eins.
Was ich dir noch erzählen wollte, was ich nicht mehr in die Berichterstattung mit reingebracht habe, aber ich dachte, das ist ein schöner Schmankerl für unseren Podcast heute. Ich habe nämlich auch mit dem bildungspolitischen Sprecher des BSW, der ist, kurze Abfrage.
Herr Hofmeister.
Dirk Hofmeister gesprochen. Und Herr Hofmeister ist selber oder war selber Schulleiter. Und der hat dann gesagt, oh ja, hier Schulpflicht wichtig. Wir sehen immer, es gibt immer mehr Schulverweigerer, also Leute, die quasi nicht, oder Schülerinnen und Schüler, die nicht so fleißig in die Schule gehen. Und als er mal Schulleiter war, habe er einen dieser Schulverweigerer dann auch mit Ordnungsamt quasi in die Schule zurückgeführt, schön vorgeführt, um ihn halt eben vorzuführen, um das halt eben durchzusetzen. Fand ich ein nettes Schmankerl.
Ja.
Ob das die richtige Entscheidung ist, weiß ich auch nicht.
Harte Sitten beim BSW, aber das kennen wir ja auch aus anderen Themen. Hochspannend.
Am Donnerstag geht's weiter. Ich denke, wir werden drüber berichten. Ich höre mir das alles mal an, diese ganze Debatte im Landtag. Weil, ich schaue auf die Uhr, aber den einen Nebensatz gönne ich mir noch. Interessant ist auch, wie der Lehrer Björn Höcke dazu steht. Oberstudienrat Björn Höcke, wie der sagt, Schule ja, Schule nein. Hören wir uns alles am Donnerstag an.
So, und wir sind einmal durchgeritten durch zwei wirklich spannende Themen, glaube ich. Und was fehlt noch?
Es fehlt noch unsere beliebteste aller beliebten Rubriken. Die Tops und die Flops der Woche. Und ich glaube, du hast mit Blick auf das vergangene Wochenende uns den Top der Woche mitgebracht.
Genau, wir haben uns nämlich für den Top der Woche entschieden. Es war vergangenen Donnerstag, Christi Himmelfahrt, katholischer Feiertag. Da ist immer
auch Männertag genannt.
Männertag genannt, genau, für die, die mit der katholischen Kirche nicht ganz so viel anfangen können. Da ist immer eine Wallfahrt im Klüschen Hages im Eichsfeld und da predigt traditionell der Bischof, katholische Bischof des Bistums Erfurt, Ulrich Neimeyer. Und das hat er auch diesmal wieder getan. Und im Gegensatz zu früheren Predigten hat er, und das ist bei dieser Wallfahrt auch üblich, anders als bei so einer normalen Sonntagsmesse, da gibt's keinen Applaus in der Kirche, wenn der Pfarrer predigt. Hier hat er sehr viel Zwischenapplaus bekommen. Das ist Weiland, Altbischof Joachim Wanke, leider verstorben, der da auch immer sehr wegweisende Predigten gehalten hat. Und in dieser Predigt hat er doch sehr deutlich gemacht, was für ihn dieses Gebet, das Vaterunser, bedeutet. Und dort wird ja gebetet, dein Wille geschehe. Und dann hat er sehr klar gesagt, Deshalb kann er nicht verstehen, dass man Despoten dieser Welt das Wort redet und nannte eben Putin unter anderem als einen, aber auch Donald Trump etwas abgeschwächter, weil bei denen heißt es vor allen Dingen, dass ihr Wille geschehen möge. Und hat das auch in Verbindung gebracht mit Wahlergebnissen im Eichsfeld und auch in Thüringen. Und dass er eben nicht verstehen könne, dass Menschen diese Parteien und Parteien, die auch den Despoten dieser Welt das Wort reden, unterstützen. Und hat dafür wirklich überraschend viel Applaus auch erhalten.
Gemeint hat er
die AfD, hat sie aber nicht benannt, aber hat es natürlich geschafft, und mal den kompletten, ich will es mal sagen, Volkszorn auf sich zu ziehen. Also es dauerte nicht lange und das Netz, insbesondere die AfD-Anhänger, kochten vor Wut. Sie fühlten sich offenbar angesprochen von Bischof Neymeyer, der aber, und deshalb unser Top der Woche, da einfach mal sehr klar Positionen für Menschlichkeit bezogen hat in dieser Predigt. Ich habe sie mir angehört, ich war da. Und wer sie nachlesen will, die steht auch nochmal dokumentiert auf der Seite des Bistums Erfurt.
Kurzer Werbeblock.
So, und von der katholischen Kirche machen wir jetzt einen ganz harten Schwenk.
Wollte gerade fragen, wie du die Überleitung meistern möchtest.
Machen wir jetzt wirklich einen ganz harten Schwenk zum Flop der Woche. Weil den Flop der Woche, den hast du uns mitgebracht. Und ich kann vor allen Dingen, ich drop mal den Namen und glaube, kaum jemand weiß, wer es ist. Florian Landes, 22 Jahre alt. Und jetzt klär uns auf.
Florian Landes ist Sprecher der Linksjugend hier in Thüringen. Und pass auf, es gibt die Pläne nach Musterungszentrum in Jena. Die Pläne gibt's, darüber haben wir auch berichtet. Und Florian Landes hat gesagt, diese Pläne sei ein fatales Signal und er hat quasi eine Kampfansage Richtung Bundeswehr geschickt.
Finde ich spannend.
Hat eine Pressemitteilung, die ist am Wochenende, glaube ich, bei uns eingetrudelt, hat da rumgeschickt und dort drin hieß es, die Bundeswehr müsse sich auf zahlreiche Stör- und Protestaktionen bis hin zu regelmäßig eingeschmissenen Scheiben und Sachbeschädigungen einstellen. Ich musste das kurz ablesen. Aktivisten würden ihr das Leben schwer machen. Das stand in dieser Pressemitteilung drin. Und dann schauen wir nach Jena. Da haben wir einen Oberbürgermeister Nietzsche.
Von der FDP?
FDP, genau. Und die Stadt hat das als Gewaltaufruf gewertet und aus dem politisch-extremistischen Bereich und hat Strafanzeige gestellt. Und dann war Herr Landes, hat sich richtig überrascht gezeigt von dieser Anzeige und hat gesagt, er habe zwar mit Unmut gerechnet, nicht aber mit juristischen Schritten und hat gesagt, es seien doch Einschüchterungsversuche gewesen seitens der Stadt und eigentlich sei das gar kein Aufruf zur Gewalt gewesen, so. Und ich muss sagen, mit dieser ganzen Hin und Her und dieses Wegducken und doch diesen extrem extremistischen Worten, diesen Gewaltaufruf, hat er einfach unser Flop der Woche verdient.
Das finde ich auch, denn wenn ich das noch sagen darf, also das, was du hier zitiert hast von ihm, das ist meine Übersetzung von Linksterrorismus.
Ich weiß gar nicht, wie die Definition von Terrorismus
ist. Das ist meine Übersetzung, ganz einfach. Das geht gar nicht.
Ich finde auch, dass total übers Ziel hinausgeschossen.
So, meine nächste Moderationskarte ist weiß. Das heißt, wir sind am Ende angekommen.
Wir sind am Ende. Fabian, vielen Dank für das Gespräch.
Sage dir danke und wir sagen bis nächste Woche an dieser Stelle.
Bis nächste Woche.
Ein Podcast von Funke.